SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Ein dunkles Auditorium an irgendeiner Universität. Im Publikum Wissenschaftler und Studenten. Wie viele genau es sind, ist vom erleuchteten Podium aus nicht zu sehen. Das ist das Setting von Dorothee Elmegers neuem, ihrem vierten Roman, Die Holländerinnen heißt er. Und er ist gerade nominiert für den Schweizer Buchpreis, außerdem für den Deutschen und für den Bayerischen Buchpreis. Darin steht eine Autorin auf dem Podium, eine bedeutende Erzählerin, heißt es gleich im ersten Satz, und gibt so etwas wie eine Poetikvorlesung, gibt also Auskunft darüber, wie und warum sie schreibt. Bloß, dass hier alle Zusammenhänge abhanden gekommen sind. Und das habe etwas mit den Holländerinnen zu tun. Jenen zwei jungen Frauen, die 2014 im Dschungel von Panama verschwanden. Eine Poetikvorlesung als Roman, über den wir gleich sprechen. Doch zuerst hören wir mal rein. Es liest Frauke Vetter.
Man müsse dies alles, sagt sie, im Kontext der Holländerinnen betrachten. Man müsse alles, was nun folge, den Terror der Nächte, die schonungslosen Tage, vor dem Hintergrund dieser Geschichte verstehen, die der Theatermacher für sein Stück noch einmal hervorgeholt und ans Licht geschleift habe, weil er darin, so seine Erklärung, etwas in Bilder gefasst oder in diesen Bildern enthüllt finde, das er aber nicht sagen könne, das sich grundsätzlich nicht sagen lasse. Das letzte Reale vielleicht, mit Lacan gesprochen. Das Angstobjekt par excellence. Die Holländerinnen, die man im Grunde immer nur so als Holländerinnen abgekürzt habe, von denen auch die Einheimischen gemeinhin nur als Las Hollandesas oder Las Gringas gesprochen hätten, obwohl ihre Namen, ihr Alter und auch ihre Herkunft aus der Stadt Leiden bekannt und überall nachzulesen gewesen seien, hätten einige Jahre zuvor dieselbe Route bereist. Sie seien, wie sie selbst, aus der nördlich gelegenen Hauptstadt gekommen und hätten in demselben, scheinbar menschenleeren Grenzort Halt gemacht, in dem auch sie eine Nacht verbracht habe. Die Frauen hätten Mühe gehabt, eine Unterkunft zu finden. Mehrere Leute hätten gesehen, wie die zwei Rucksacktouristinnen am späten Nachmittag von Hotel zu Hotel gegangen, aber überall abgewiesen worden seien. Schließlich hätten sie ein Zimmer in einer schlichten Pension an einem Nebenarm des Flusses gefunden und dort den nächsten Tag abgewartet. Es sei das Ende der Trockenzeit gewesen, und gegen 18 Uhr habe heftiger Regen eingesetzt, der bis tief in die Nacht hinein angedauert habe. Regen wie Schlangen. Und so wie sie selbst, sagt sie, hätten also auch die Holländerinnen Jahre zuvor den plötzlichen Umschlag des Wetters, diese ungemeine Verdunkelung erlebt. Der Inhaber der Pension habe später zu Protokoll gegeben, die jungen Frauen, dos chicas rubias, hätten an jenem Abend noch eine Weile draußen unter dem Vordach gesessen, seien aber früh zu Bett gegangen und am nächsten Morgen erst gegen 9 Uhr wieder aus ihrem Zimmer gekommen, worauf er die beiden persönlich zur Landungsstelle gefahren habe. Sie hätten schmale Perlenkettchen an den Fußgelenken getragen. Trekkingsandalen, Shorts, ihr Spanisch sei passabel gewesen. Sie hätten sich mit dem landesüblichen Gruß verabschiedet.
Ja, die beiden übernachteten und dann zogen sie weiter, schlugen einen Wanderweg ein, kamen vom Weg ab und verschwanden im Dschungel. Später fand man Knochen von ihnen, einen Rucksack, Handys und Kamera mit allerletzten Fotos. Eine unheimliche Geschichte. Und die hat Dorothee Elmegar nun aufgegriffen in ihrem Roman »Die Holländerinnen«. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit der Kulturwissenschaftlerin Hanna Engelmeier. Sie ist bei mir im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Die hier berichtende Autorin, die war eingeladen zu einem Projekt im Urwald in Panama. Das wurde initiiert von einem namenlosen Theatermacher. Es war eine Art Reenactment jenes Weges, den da 2014 diese beiden Holländerinnen genommen haben. Die Autorin sollte dabei protokollieren. Was erlebte sie vor Ort?
Ja, sie erlebte vor allem, wie sich diese Theatergruppe den Stoff aneignet, also die Geschichte der beiden titelgebenden Holländerinnen. Und wie macht sie das? Also die Gruppe verwandelt sich dem Stoff immer mehr an. Und an diesem Prozess hat dann eben auch die Autorin teil, also die Autorin, die eine Figur im Roman ist und spricht. Und die sagt an einer Stelle im Buch, den Holländerinnen sei sie also von Stunde zu Stunde näher gekommen und am Ende sei sie quasi selbst zu einer der Holländerinnen geworden. Also eigentlich wirklich eine zutiefst unheimliche Erfahrung, zu einer verstorbenen jungen Frau letztlich zu werden. An einer anderen Stelle sagt sie wiederum, dass das Ganze eine furchtbare Meditation, ein Weg nach innen, der über Stationen im Außen führt, im Urwald, also einer potenziell auch feindlichen und tödlichen Natur. Und gleichzeitig gibt es eben sehr viele Binnenerzählungen, Gespräche mit den anderen Personen, die Teil dieser Gruppe sind und die ihrerseits teilweise sehr eigentümliche Erfahrungen gemacht haben.
Ja, zur Holländerin werden, das klingt ja fast wie ein mimetischer Prozess. Hier ist es ein Theatermacher, der das Ganze inszeniert und organisiert. Der sieht sich in der Tradition von Werner Herzog, der ja auch seinen Opernfilm Fitzcarraldo im Dschungel drehte. Mhm. Was ist Elmigers Theatermacher für ein Typ?
Dieser Theatermacher ist erstmal formal gesehen eine Instanz, der die Personen, die an seiner Gruppe teilnehmen und die sie später zu Romanfiguren werden, in den Mythos hineinschickt, in den Mythos dieser beiden Holländerinnen. Und am Anfang ist er also auch noch so eine ganz vernünftige, ordnende Figur, die gerne auch länglich aus Theorie zitiert. Und später wird sie aber auch wie ein verfallener König oder irrer Gebieter bezeichnet und ist aber im Wesentlichen eigentlich eine, ja, letztlich auch gar nicht besonders plastisch werdende Figur, die ein erzählerisches Prinzip darstellt. Und zwar eins, das an einer Stelle auch so genannt wird, dass alles Material, was die Leute anliefern, also alles, was die erzählen, alles, was die Menschen mitbringen an ihren Nöten, aber auch was ihnen im Leben passiert ist, sogleich zu Material macht. Und neulich in einem Interview mit die Wochenzeitung hat Dorothee Elmiger auch selbst gesagt, dass sie selbst vielleicht auch ein bisschen dieser Theatermacher sei, denn sie hat das ja wiederum zu ihrem Roman gemacht.
Für mich ist das ja ein ganz großartiger Roman über Angst. Einerseits, weil der Roman mir Angst gemacht hat, volle Wirkung, volle Gruselwirkung. Aber dann eben auch ein Versuch, die Angst zu bannen. Also der Theatermacher, der versucht das die ganze Zeit mit so Referenzen, Theater- und philosophiegeschichtlichen Referenzen, auch zitieren als eine Methode, der Angst entgegenzuwirken, zu entkommen. Und außerdem fordert er aber sein Team im Dschungelcamp dann immer wieder auf, selbst erlebte Schreckensgeschichten zu erzählen. Ja, und die nehmen großen Raum in diesem Roman ein. Was sind das für Geschichten? Und sind das auch Erzählungen gegen die Angst?
Ja, also erstmal, was sind das für Geschichten? Die unterscheiden sich sehr stark. Sie sind alle auf eine Art bizarr und oft auch Geschichten, in denen Menschen etwas erleben, bei dem sie wirklich nicht mehr wissen, erstens, warum passiert ihnen das? Kann das überhaupt real sein? Ist das wahrscheinlich, dass das hier passiert? Also vielleicht ein Beispiel, die allererste Binnenerzählung, die wir lesen in diesem Buch, ist die einer Schweizerin, noch dazu die Person, die an dieser Holländerin in diesem Theaterstück, das wir zumindest im Buch niemals wirklich kennenlernen, darstellen soll, erlebt hat. Und zwar ist es eine Geschichte, wo sie im Sommer während des Studiums als Ferienjob auf eine Ziegenherde aufpassen soll, auf einem Ziegenhof, dessen Besitzer gerade verreist ist. Und diese Ziegen sind, wie sie dann merkt, alle trächtig und fangen an zu werfen. Und die Natur bricht sich also über diese gebärenden Ziegenbahn und sie kann das natürlich nicht einhegen. Und diese jungen Zicklein sterben dann auch noch dazu alle. Also eine absolut dystopische Situation, aus der sie dann erlöst wird, indem sie von ihrer Mutter abgeholt wird. Und diese Erfahrung von einer sich unkontrolliert reproduzierenden und auch letztlich leicht ekelhaften Natur ist gar nicht untypisch für das, was da erzählt wird, weil es oft eben so ist, dass man denkt, ja, das könnte schon sein. Vielleicht war das auch irgendwann mal eine Meldung in irgendeiner Zeitung. Aber es ist, man könnte sagen, weit draußen, so wie der Urwald. Das ist das eine. Und dann die Frage, ist das auch ein Erzählen gegen die Angst? Würde ich sagen, ja. Und zwar vor allem, wenn man Angst von Furcht unterscheidet, also weil Furcht ein konkretes Ziel hat oder ein Thema und Angst eben formlos ist, keine Umrisse hat, kein Anfang und kein Ende für die Person, die die Angst erlebt. Und das Erzählen einer Geschichte ist natürlich eine Art der Angst, einen Rahmen zu geben. Dann fängt sie an und hört sie auf, zumindest in der Geschichte, und ist also ein narratives Zurückgewinnen von Kontrolle. Und das heißt nicht, dass der Grund für die Angst damit weggeht, aber das Gefühl wird zumindest geformt.
Und es ist hier die Autorin, die diese Angstgeschichten ja protokolliert hat und jetzt in diesem Auditorium wiedergibt. Ist auch eine Art von Einhegung der Geschichten im Grunde. Und gleichzeitig sagt sie aber auch, dass sich ihr Schaffen in einem Prozess der Auflösung befinde, obwohl sie so viel sagt und so viel geschrieben hat. Wie kann man das verstehen? Ist das eine mentale Krise oder ist das eher eine Sprachkrise bei ihr?
Ich glaube, dass das wirklich ein Beruber eine Sprachkrise ist, und zwar die Krise, die einen befallen kann, wenn man versucht, innere Erlebnisse und auch das Erleben von einer extrem bedrängenden Gegenwart jetzt in Sprache zu bringen, also zu verbalisieren und dafür nicht nur irgendwelche Worte zu finden, sondern eine literarische Sprache zu finden, also daraus Poesie zu machen, wenn man so will. Und das ist auch etwas, was das Buch selbst thematisiert, in dem die Autorin, die spricht, also die Figur, sagt, dass der Horror im Prinzip immer außerhalb der Sprache liege und dass man eigentlich immer daran scheitern muss, den zu formulieren. Und ich würde auch sagen, dass es deswegen so ein extrem guter Roman über die Gegenwart ist, weil man darin auch immer wieder daran scheitert, in eine literarische Sprache zu bringen, was jetzt gerade überhaupt passiert. Denn Literatur ist ein sehr nachträgliches Medium, ein sehr langsames Medium, das immer zu spät kommt und immer zu spät kommen muss. Und dafür eben eine kohärente dichterische Sprache zu finden, ist sehr, sehr schwierig. Und damit steht sie auch in einer guten Tradition, würde ich sagen, oder einer sehr großen Tradition. Denn man könnte auch sagen, dass das, was sie da bearbeitet, das Problem, das dichterische Problem, das sie bearbeitet, eine sozusagen Aktualisierung der Sprachkrise von um 1900 ist. Prominentesten von Hugo von Hofmannsthal im Schandorsbrief ausformuliert. Ich würde sagen, dass das Buch in dieser Tradition durchaus steht, ja.
Dorothee Elmiger hat für ihre Autorin, ihre sprechende Autorin, jetzt eine Sprache gefunden, die ungewöhnlich ist. Wir haben das eben in der Lesung schon gehört. Der ganze Roman ist in indirekter Rede verfasst. Welche Wirkung hat dieses Reden im Konjunktiv?
Ja, also erstmal würde ich sagen, geht man dadurch immer wieder auf Distanz zu dem, was eigentlich passiert. Ja? Also Konjunktiv ist ja eine Möglichkeitsform. Und es gibt nur ganz wenige Stellen, an denen dieser Konjunktiv, der die Form der indirekten Rede ist, durchbrochen wird, in dem also im Indikativ gesprochen wird. Das ist einmal ganz am Anfang, am Ende und immer dann, wenn die Situation im Hörsaal beschrieben wird und dann irgendwie steht, sie blättert oder dann macht irgendwie sowas. Und am Anfang, als das Buch also noch nicht im Konjunktiv ist, in der indirekten Rede, wird also geschildert, wie sie die Natur beobachtet und sich die Formen anschaut, die es dort gibt, und beschreibt also für das Publikum, dass sie bei dieser Beobachtung den Eindruck gehabt hätte, dass ihr in die Sprache bringen unter Umständen eine Zudringlichkeit wäre, also eine Verletzung der Dinge. Und deshalb ist diese Distanznahme, die durch den Konjunktiv stattfindet, für mich auch eine Form, mit der eine große Behutsamkeit stattfindet und letztlich viel Spielraum gelassen wird. Und zwar Spielraum auch für die Überlegung, könnte es auch anders sein?
Wir handeln diesen, wie auch ich finde, großartigen Roman jetzt in einem relativ kurzen Gespräch ab. Das ist gemein und das ist überhaupt nicht angemessen. Ich würde am liebsten tagelang darüber diskutieren. Das kann man auch. Aber jetzt müssen wir uns kurz fassen. Ich finde den Roman sehr klug und auch formal und stilistisch herausragend. Und ich wünsche ihm viele Literaturpreise. Er ist ja für viele Preise auch nominiert. Wie sehen Sie das?
Ich wünsche dem Roman vor allem viele Leserinnen und Leser. Und zwar solche, die sich auf die Frage einlassen wollen, was Literatur als Erzählen und Erzählung im Moment überhaupt kann. Und das finde ich eine sehr herausfordernde Frage und ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als dazu eingeladen zu werden, eine Antwort zu finden. Ich wünsche der Autorin viele Preise, dem Text, Leserinnen und Leser.
Also die vielen Leserinnen und Leser für die Holländerinnen, so heißt der Roman von Dorothee Elmiger. Er ist im Hansa Verlag erschienen und er steht aktuell auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis. Außerdem ist er nominiert für den Schweizer Buchpreis und für den Bayerischen Buchpreis. Mein Name ist Katharina Borchert. Sie hören SWR Kultur und ich bedanke mich nun sehr herzlich bei Ihnen, Hanna Engelbayer, für das Gespräch.
Vielen Dank.